Ja, wir wollen in der Jesaja-Betrachtung auch weitergehen. Das letzte Mal vor einer Woche haben wir mit dem Kapitel 56 insofern abgeschlossen. Und wir würden heute den Fokus auf das Kapitel 57 setzen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das ganz durchgehen werden oder ob wir auf der ersten Hälfte so stehen bleiben. In Kapitel 56, vielleicht um uns nochmal so zu erinnern und mitzunehmen, wurden ja zum Abschluss da in den letzten Versen, und das ist gleichsam so ein Übergang zu dem heutigen Kapitel, wurden ja die geistlichen Führer des Volkes sehr getadelt. Sie hatten ihre Aufgabe nicht wahrgenommen, die ihnen anvertraute Herde zu hüten und zu bewahren. Und ihnen wird vorgeworfen, dass sie, da wo es darum geht zu wachen, dass sie schläfrig sind und schlafen und dass sie ihre Wächteraufgabe nicht wahrnehmen, dass sie träumen. Aber andersrum sind sie dann doch wach genug, um sich selbst zu bereichern und sind gierig und rauben und nehmen, was sie kriegen können, und sind auf eigenen Gewinn aus. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie sich berauschen und ein ausschweifendes Leben führen, mit Alkohol, Konsum und so weiter. Und dass sie sagen, so wie heute, so wird es morgen weitergehen. So diese Hier- und Jetzt-Mentalität. Hier leben wir, hier genießen wir, und so gut wie heute soll es uns morgen auch gehen. Damit schließt im Prinzip das Kapitel 56 ab, und in dem heutigen Kapitel geht es dann mehr, so ist der Appell oder der Wachruf an jeden Einzelnen aus dem Volk. Und der Prophet Jesaja appelliert ja eigentlich immer wieder an die, denen Gott Verantwortung anvertraut hat, und spricht dann die Könige und die Propheten, die Priester an, und erinnert sie an ihre Aufgabe, in der sie ja größtenteils dann auch versagt haben, so wie das doch ein sehr mahnendes Buch ist. Aber er bleibt nicht dabei stehen, und das ist das, was wir heute lesen werden, sondern er spricht den Einzelnen an. Also dadurch, dass die geistlichen Führer versagt haben, nimmt das nicht die Verantwortung von dem Einzelnen. Dadurch, dass die, die vorangehen, in die Irre führen, hat der Einzelne, der verführt wird, dennoch Verantwortung. Sie wird ihm nicht abgenommen. Und daher, wie gesagt, so dieser Übergang zu dem Einzelnen, das wird jetzt Kapitel 57 sein. Ich werde aus der Schlachterübersetzung vorlesen, wenn ihr vielleicht den Text auch so nach und nach mit einblendet. Ich möchte zunächst einfach die ersten 13 Verse so am Stück lesen. Jesaja 57, ab Vers 1. Der Gerechte kommt um, und kein Mensch nimmt es zu Herzen. Und treue Männer werden hinweggerafft, ohne dass jemand bemerkt, dass der Gerechte vor dem Unglück hinweggenommen wird. Er geht zum Frieden ein, sie ruhen auf ihren Lagern, an jeder, der gerade Wege ging. Ihr aber kommt hierher, ihr Kinder der Zauberin, Same des Ehebrechers und der Hure. Über wen wollt ihr euch lustig machen? Gegen wen wollt ihr das Maul aufsperren und die Zunge herausstrecken? Seid ihr nicht Kinder des Abfalls, ein falscher Same? Ihr erglüht für die Götzen unter jedem grünen Baum. Ihr opfert die Kinder in den Bachtälern unter Felsenklüften. Bei den glatten Steinen des Bachtals ist dein Teil. Sie sind dein Los. Ihnen hast du auch Trankopfer ausgegossen und Speisopfer dargebracht. Sollte ich mich darüber beruhigen? Du hast dein Lager auf einen hohen und erhabenen Berg bereitet. Auch dort bist du hinaufgestiegen und hast Schlachtopfer dargebracht. Und hinter Tür und Pfosten hast du dein Andenken gesetzt. Denn du hast dich von mir abgewandt, hast dein Bett aufgedeckt, hast es bestiegen und breit gemacht, und mit ihnen den Hurenlohn ausgehandelt. Du liebtest es, bei ihnen zu liegen, bist ihrem Wink gefolgt. Du bist mit Öl zum König gezogen und hast reichlich wohlriechende Salben gespendet. Du hast deine Boten in die weiteste Ferne geschickt und dich erniedrigt bis zum Totenreich. Du bist müde geworden von der Menge deiner Wege, hast aber nicht gesagt, es ist vergeblich. Du hast noch Lebensunterhalt gefunden, darum wurdest du nicht matt. Vor wem hast du dich so gescheut und gefürchtet, dass du mich verleugnet und an mich nicht mehr gedacht hast und es dir nicht zu Herzen nahmst? Habe ich nicht geschwiegen und das seit langer Zeit? Aber du willst mich doch nicht fürchten. Ich selbst will jetzt deine Gerechtigkeit bekannt machen. Und deine Machtwerke werden dir nichts nützen. Wenn du dann schreist, so mögen dich alle deine gesammelten Götzen erretten. Aber ein einziger Windstoß wird sie alle davontragen. Ein Hauch wird sie wegnehmen. Wer aber bei mir Zuflucht sucht, der wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Ja, soweit zunächst Gottes Wort. Es wird in den ersten Versen zunächst eine sehr widersprüchliche, eine scheinbar widersprüchliche Lebenserfahrung dargelegt. Wenn wir so den Blick werfen, vielleicht könnt ihr das einblenden, die ersten zwei Verse. Gott richtet die Gesetzlosigkeit, indem er sein Volk in die Gefangenschaft führt. Und das ist ja immer wieder die Botschaft, auch in dem ersten Teil des Buches Jesaja gewesen, dass das Gericht kommt und so der Ruf zur Umkehr und zur Buße und dass das Gericht Gottes auf Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit hin unausweichlich ist. Und hier ist die Lebenserfahrung von Einzelnen aber, dass sie gottesfürchtig sind, dass sie gerecht leben und treu sind, aber dennoch, sie werden hinweggerafft. Ja, und keiner merkt es. Also da geschieht Unrecht und keinen interessiert es. Es scheint, es sind wirklich nur ein wenige, oder so wirkt es zumindest. Und wie gesagt, sie machen eine andere Erfahrung. Man könnte sagen, warum die? Die sind doch nicht gottlos, die sind doch nicht ungerecht. Und ihnen geht es offensichtlich schlechter als den skrupellosen Führern, die gottlos gelebt haben. Und wenn wir so über diese Inhalte nachdenken, dann erinnert uns das bestimmt sehr schnell an den Psalm 73 von Asaf. Der beklagt das ja, und wir haben ja jetzt nicht die Wiedergabe, dass wir das so in der Melodiefolge oder in Musikform hören könnten, wie sich dieser Psalm so angehört hat. Aber es war bestimmt ein Klagelied. Wenn wir in unserem Musikverständnis reden, dann würden wir sagen, es hat bestimmt in Moll angefangen, dieser Psalm 73. Und er sagt, es ist überall Ungerechtigkeit. Dem Gesetzlosen, dem Ruchlosen, dem Treulosen, dem geht es gut. Und der Gerechte, der hat im Prinzip nur Nachteile. Ich will gottesfürchtig leben und ich habe Nachteile. So ähnlich klingt das hier in den ersten Versen. Aber so wie wir das aus Psalm 73 kennen, so mittendrin geschieht ja so ein Umbruch. Ja, wenn man so will, dann wechselt das wieder in einen ganz anderen Stil. Da ist dieses Klagelied doch, bekommt eine Wende und es wird zu einem Freudenlied. Und er sagt, bis ich hinging in das Heiligtum und auf ihr Ende sah. Und dann wird so vieles klar. Dann merkt er, im Ganzen gesehen, ewigkeitsbetrachtend, macht es sehr viel Sinn, gottesfürchtig zu sein, sich an den Herrn zu halten. Dennoch bleibe ich stets an dir, sagt er, denn du hältst mich. Und so bekommt seine Sicht oder sein Klagelied einen ganz anderen Ausgang, wenn er nicht nur bei dem Hier und Jetzt bleibt. Und mir scheint, das ist eine Übung, die müssen wir wahrscheinlich als Menschen immer wieder machen, dass wir nicht nur bei dem Hier und Jetzt sind. Nicht nur, was hier und jetzt greifbar ist, zählt. Und das ist nur unsere hier jetzige Lebenserfahrung, lässt Rückschlüsse zu über Gott und über die Gesetzmäßigkeit von Glauben und belohnt werden oder bestraft werden. Sondern da muss weitergeschaut werden. Nicht nur die Beschwerlichkeit des Weges gilt es zu betrachten, sondern vor allen Dingen das Ziel dieses Weges. Und so ähnlich klingt das auch in diesem zweiten Vers. Es heißt hier über den Gerechten, der hinweggenommen wird, der hinweggerafft wird. Das heißt, er geht zum Frieden ein. Nicht nur die Schwere des Weges, sondern wohin führt dieser schwere Weg? Es heißt, dem hier Unrecht geschieht, er geht zum Frieden ein. Er kommt hinein in einen Raum, in ein Zeitalter oder in eine Gegenwart, wo Frieden herrscht. Und das finde ich so beachtenswert hier. Es heißt hier, sie ruhen auf ihren Lagern, ein jeder, der gerade Wege ging. Ruhe und Frieden sind Worte, die schon Gewicht haben. Auch in einer Welt, man muss nicht Christ sein, um diese Worte zu schätzen oder die Erfahrung dieser Worte. Ruhe und Frieden. Oft ist es so, wenn wir Erwachsene fragen würden, was wünscht ihr euch denn? Oder Kinder, Erwachsene fragen, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Und wenn es vielleicht mal so richtig turbulent ist, dann sagt man einfach nur Ruhe und Frieden. Dass es friedlich ist hier zu Hause, in den eigenen vier Wänden. Dass nicht gezankt und gestritten wird. Und dass Ruhe einkehrt. Dass Harmonie, dass Frieden da ist. Und das ist so das Ziel. Das heißt, er geht zum Frieden ein, sie ruhen. Und so mit dieser Beobachtung will ich uns Mut machen. So beginnt Jesaja 57, bevor dieser Tadel an die Götzendiener ergeht. Wenn wir sehen, und das ist auch sehr interessant, wie das Kapitel 57 aufhört, dann stellt es eigentlich das krasse Gegenteil zu diesen Anfangsversen dar. Ich gebe uns die Kostprobe. Das ist Jesaja 57, Vers 20 und 21. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Das ist so wie die beiden Verse ganz am Anfang und diese ganz am Ende stehen, so weit gegensätzlich sind auch diese Beobachtungen und diese Aussagen. Und das sind Worte, wie wir hier gelesen haben, die spricht nicht ein Mensch. Das sagt nicht ein Frommer, der sich irgendwie trösten möchte und sagt, naja, ihr habt ja sowieso keinen Frieden. So wie wir manchmal vielleicht auf Evangelisation sagen, die Nichtchristen haben keine Hoffnung. Und da mag sich vielleicht einer wehren und sagen, ich bin gar nicht so hoffnungslos, obwohl ich kein Christ bin. Das sagt aber hier kein Mensch. Das sagt der Allmächtige. So spricht der Gott von Jesaja. Und er sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden. Sie sind wie das aufgewühlte Meer. Wenn man mal an so einem Meer gestanden ist und das mal so richtig schäumt, das gibt ja kein Aufhören. Das schäumt und schäumt allein die Lautstärke und es kommt nicht zur Ruhe. Und es wühlt alles Mögliche auf. Das heißt hier, Schlamm und Kot werden hier aufgefüllt. Ich will uns Mut machen, wenn dein Weg als Kind Gottes schwer ist, einfach aus der Tatsache heraus, weil du Kind Gottes bist, dann scheint das erstmal eine widersprüchliche Lebenserfahrung. Du hast dich vielleicht bekehrt, weil es so schwer war. Aber jetzt ist es so schwer, weil du bekehrt bist, weil du gottesfürchtig und gerecht leben willst. Dann magst du hier und jetzt Nachteile erfahren. Aber dann lass uns auf das Ende schauen, auf das Ziel dieses beschwerlichen Weges. Am Ende wird Ruhe und Frieden sein. Jesaja wir bezeichnen ihn ja auch oft so, so dieses Bild haben wir oft hier gebraucht, als den Propheten mit dem Fernglas, der Dinge beschreibt, die weit hinausreichen, die noch vor uns liegen, in der Zukunft liegen. Aber dann wiederum Dinge, die unmittelbar dort geschehen oder in einigen Jahren, Jahrzehnten vor den Menschen liegen, zu denen er das spricht, vor dem Volk Israel. Und er spricht ja teilweise über die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, obwohl in dem Zeitpunkt oder als zur Lebzeit Jesajas diese Wegführung noch nicht geschehen ist. Und das ist ja auch mit der Grund, warum viele Bibelkritiker sagen, oder wahrscheinlich die meisten, es kann nicht sein, dass das ein und derselbe Jesaja verfasst und geschrieben hat. Aber wir glauben, dass das so ist und dass Gottes Wort an der Stelle, so wie an jeder anderen, auch unfehlbar ist und haben auch allen guten Grund anzunehmen und zu glauben, dass Jesaja der Verfasser dieses ganzen Buches ist und dass Gott ihm diese Worte gegeben hat. Und wenn wir davon ausgehen, dass mit diesem Kapitel, was wir jetzt teilweise gelesen haben, die Zeit angesprochen wird während des Exils. Es hat ja noch nicht stattgefunden, aber er spricht, und so scheint es ab der zweiten Hälfte des Buches, ab Kapitel 40 und weiter, dass er schon die Rückführung anspricht und auch die Zeit danach. Und wenn wir auch von diesem Kapitel ausgehen, dass es so ist, und wie gesagt, es scheint wirklich alles dafür zu sprechen, dass er die Zeit während der Wegführung und auch die Zeit danach hier schon so vor Augen hat und anspricht, dann würde es bedeuten, dass die Zeit der babylonischen Gefangenschaft die Menschen nicht geändert hat. Sie wurden weggeführt wegen Götzendienst, wegen ihrer Untreue zu Gott. Und jetzt verheißt Gott und sagt, ihr werdet zurückkommen, ich werde euch wieder zurückführen. Und hier und jetzt wird schon so dieser Tadel bezüglich Götzendienst und Untreue dem lebendigen Gott gegenüber thematisiert. Und von den Formulierungen her, finde ich, hört es sich auch wirklich so an, als würde Jesaja die Nachkommen der Weggeführten ansprechen. So ab Vers 3 heißt es hier, ihr Kinder der Zauberin, Same des Ehebrechers und der Hure. In Vers 4 zum Ende hin, seid ihr nicht Kinder des Abfalls, ein falscher Same? Und so diese Formulierung, wie gesagt, lassen schon so diese Annahme zu, dass es hier die nächste Generation der Weggeführten ist, die hier schon so in dem prophetischen Wort angesprochen werden. Aber nichtsdestotrotz, ich denke auch wir, die wir quasi von der Seite stehen und das jetzt so rückblickend diese Prophetie beobachten und lesen, auch wir werden hier Anwendung finden oder für uns, für unser Glaubensweg. Hier in diesem Text wird der Götzendienst des Volkes und vor allen Dingen damit verbunden auch die Untreue Gott gegenüber ausführlich getadelt. Und so Vers 5 beispielsweise, da wird so dieser Eifer beschrieben, wie die Menschen sich förmlich reißen in diesen Götzendienst hinein. Teilweise wird es übersetzt, ihr seid brünstig. Also wirklich wie gestochen laufen sie hinter diesem Götzendienst her, um den Götzen zu dienen. Und wir haben das hier einfach so überlesen oder durchgelesen, aber es heißt hier, ihr opfert die Kinder in den Bachtälern unter den Felsenklüften. Die Verehrung dieser Götzen beinhaltete Menschenopfer. Dass Menschen, dass Kinder geschlachtet wurden, um Götzen zu befriedigen, um sie gnädig zu stimmen, um ihre Gunst für sich zu sichern, um ein gutes Leben davon haben zu können. Ich möchte, um das ein wenig auch auszuführen, beziehungsweise sehen einfach, wie Jeremia das beschreibt. Ein Prophet, der etwas später gelebt und gewirkt hat und der ja auch die Wegführung in die Gefangenschaft auch so miterlebt hat und mittendrin unter den Weggeführten auch war. Und Jeremia 32 vielmehr ab Vers 26 da ist die Wegführung noch nicht geschehen, aber da wird nochmal genau dieses Thema angesprochen, nämlich der Götzendienst und damit verbunden die Menschenopfer und wie Gott sich dazu stellt. Und wir lesen Jeremia 32 ab Vers 26. Da erging das Wort des Herrn an Jeremia folgendermaßen. Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Darum, so spricht der Herr, siehe, ich gebe diese Stadt in die Hand der Chaldäer und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, dass er sie einnehme. Und die Chaldäer, die gegen diese Stadt kämpfen, werden hineinkommen und Feuer an diese Stadt legen und sie verbrennen samt den Häusern, auf deren Dächern sie dem Baal geräuchert und fremden Göttern Trankopfer ausgegossen haben, um mich zu erzürnen. Denn die Kinder Israels und die Kinder Judas haben von Jugend auf immer nur getan, was böse war in meinen Augen. Ja, die Kinder Israels haben mich immer nur erzürnt durch das Tun ihrer Hände, spricht der Herr. Denn diese Stadt hat mich immer nur zum Zorn und Grimm gereizt, von dem Tag an, da man sie baute, bis zu diesem Tag, so dass ich sie von meinem Angesicht hinwegtun will. Wegen aller Bosheit, die die Kinder Israels und die Kinder Judas begangen haben, um mich zu erzürnen. Siehe, ihre Könige, ihre Fürsten, ihre Priester und ihre Propheten und die Männer von Juda und die Bewohner Jerusalems. Ich mache hier mal einen kurzen Stopp. Auch wieder dieselbe Vorgehensweise. Es werden die Verantwortlichen angesprochen bis zu dem einzelnen Bewohner Jerusalems. Ich lese weiter, Vers 33. Und sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Auch als ich sie belehrte, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder belehrte, haben sie nicht hören und keine Züchtigung annehmen wollen, sondern sie haben ihre Scheusale in das Haus gesetzt, das nach meinem Namen genannt ist, um es zu verunreinigen. Sie haben dem Baal Höhen gebaut im Tal Ben Hinnom, um ihre Söhne und Töchter, dem Moloch, zu verbrennen, was ich nicht geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel verüben sollten, um Juda zur Sünde zu verführen. Und nun, bei alledem spricht der Herr, der Gott Israels, von dieser Stadt, von der ihr sagt, dass sie durch Schwert, Hunger und Pest in die Hand des Königs von Babel gegeben sei. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Zorn und Grimm und in meiner großen Entrüstung verstoßen habe, und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen und sie sicher wohnen lassen. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich allezeit fürchten. Ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun. Und ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Soweit das Wort aus dem Jeremia. Ich finde das so beeindruckend. Zum einen, vielleicht wenn wir noch einmal den Fokus auf diesen sehr angeprangerten und schlimmen Götzendienst hier lenken. Dieser Götzendienst war ja der Grund für das Gericht Gottes, wie wir eben noch mal deutlich gelesen haben. Wir können nicht genau sagen, haben sie ihre eigenen Kinder oder generell Kinder geopfert. Aber so, wie sich das aus dem Jeremia-Text angehört hat, scheint es schon eure Söhne und Töchter. Es ist ganz grausam, das können wir uns gar nicht so vorstellen. Aber dass dieser Götzendienst so viel Grausamkeit abverlangt. Das Neue Testament macht ja deutlich, dass es Götzen bzw. Götter an sich nicht gibt, sondern dass sich dahinter in Wirklichkeit Dämonen verbergen, denen dann diese Götzenopfer gebracht werden. Gott, der Schöpfer des Lebens, der sagt, ich bin der Herr über alles Fleisch. Mir gehören sie alle. Er sagt, sowas habe ich niemals verlangt. Das wäre mir noch nicht mal in den Sinn gekommen. Das hat nichts mit Gott zu tun. So etwas kommt nicht aus Gott heraus. Und selbst wenn wir an die Geschichte von Abraham und Isaak denken, dann wissen wir, dass das eine Glaubensprüfung ist, in der sehr deutlich wird, da ist ein Opfer gefordert, aber da gibt es die Stellvertretung. Und das ist immer wieder Teil, auch im Alten Testament, selbst wenn Gott sagt, jede Erstgeburt, jede männliche Erstgeburt gehört mir, dann gibt es eine Lösung dafür. Da wird das Volk der Leviten in diesen Dienst gestellt und auch werden Opfer gebracht, wird ein Loskauf gemacht. Und Gott verlangt nicht, dass Menschen ihr Leben lassen, sondern für den Menschen, der schuldig wird vor Gott, wird ein Lamm, wird ein Tier geschlachtet. Und das alles ein Schattenbild auf das eine Lamm Gottes, Jesus Christus. Und Gott sagt hier sehr deutlich, so etwas habe ich nie verlangt. Und so etwas möchte ich nicht. Das ist ein Gräuel vor mir. Und so merken wir, dass da, wo sich Menschen von dem guten Gott abwenden und sich den Götzen zuwenden, dass sie einen hohen Preis zahlen, einen sehr viel höheren Preis, einen unnötig hohen Preis, so etwas hätte der lebendige Gott, dem wirklich alles gehört, nie verlangt. Und das ist so ein Kennzeichen, denke ich, von Götzendienst, das, was so nach Freiheit aussieht, das, was so verlockend aussieht, was das Hier und Jetzt, das, was ich greifen kann, das Kalb, was ich sehen kann und sagen kann, das hat uns rausgeführt, das erfordert im Nachhinein so einen hohen Preis, wo Gott sagt, niemals, niemals hättest du bei mir diesen Preis zahlen müssen. Und Menschen, die die Freiheit suchen, werden auf einmal selber zu Geknechteten und zu Sklaven. Was mir an diesem Text aber auch, ich nehme nochmal Bezug auf den Jeremia-Text, den wir eben gelesen haben, nochmal so hervorleuchtet, ist, dass Züchtigung, die Gott anwendet an seinem Volk, dass es letztendlich Gnade ist. Im Gericht Gottes wird Gnade Gottes sichtbar. Angesichts von Strafe und Züchtigung wird die Kostbarkeit der Gnade und des Erbarmens Gottes so recht sichtbar. Und da, wo die Menschen so, wo Gott so über Gericht spricht, in diesem Gericht mittendrin leuchtet wieder hervor und er sagt, ich werde sie. Ihr sagt, es ist alles aus. Ihr sagt, es wird nichts mehr werden. Und er sagt, ich werde euch wieder einpflanzen. Ich werde euch zurückholen. Ich werde euch einen veränderten Sinn geben. Ich werde einen neuen Bund mit euch schließen. Da, wo Menschen sich von diesem Gott wegwenden, da ist Gericht dran. Aber wenn Gott richtet, und das ist das Evangelium, was überall durchleuchtet, dann ist sein großes Ziel, die Menschen zu retten und sie zurückzuholen und ihnen Frieden und Ruhe zu geben, ihnen Leben zu geben. Und das werden wir auch in den folgenden Versen, wenn wir sie jetzt nochmal näher betrachten, auch nochmal sehr deutlich sehen. Verse 7 bis 10 hatten wir eben schon gelesen. Das heißt hier, du hast dein Lager auf einen hohen und erhabenen Berg bereitet. Auch dort bist du hinaufgestiegen und hast Schlachtopfer dargebracht. Und hinter Tür und Pfosten hast du dein Andenken gesetzt. Denn du hast dich von mir abgewandt, hast dein Bett aufgedeckt, hast es bestiegen und breit gemacht und mit ihnen den Hurenlohn ausgehandelt. Du liebtest es, bei ihnen zu liegen, bist ihrem Wink gefolgt. Du bist mit Öl zum König gezogen, hast reichlich wohlriechende Salben gespendet. Du hast deine Boten in die weiteste Ferne geschickt und dich erniedrigt bis zum Totenreich. Du bist müde geworden von der Menge deiner Wege, hast aber nicht gesagt, es ist vergeblich. Du hast noch Lebensunterhalt gefunden, darum wurdest du nicht matt. Eigentlich ein sehr, sehr trauriges Bild, aber hier werden sehr deutlich auch sexuelle Vergehen und Sünden angesprochen. Sicher auch im übertragenen Sinne. Und Gott vergleicht ganz oft, und das ist uns nicht unbekannt, sein Volk mit einer untreuen Ehefrau, die aus dem Bund der Ehe herausbricht und Unmoral treibt, sich versündigt und ihrem Ehemann treu wird und untreu wird. Und gleichzeitig ist aber dieser Götzendienst, und so lesen wir das schon in den Büchern Mose, als das goldene Kalb da aufgestellt wird, dass das Volk Israel in Unmoral und Unzucht und diese Orgien verfallen ist, wo diese Freizügigkeit und diese Vergnügung so dieses Ausmaß erreichen. Und auch, da muss Gericht Gottes dann auch einsetzen. Es heißt hier in Vers 9, dass du bist mit Öl zum König gezogen. Und in dem Exil, in der Gefangenschaft, noch direkt nach dem Exil, hatte das Volk ja keinen König als solches. Aber es ist wohl so, dass im Griechischen dieses Wort, was hier als König übersetzt wird, das wird Melech ausgesprochen. Und ob es jetzt direkt Moloch bedeutet oder diesen Götzen anspricht, kann ich nicht genau sagen, aber einige Bibelübersetzungen übersetzen an der Stelle auch nicht, du bist zum König gezogen mit Öl, sondern du bist zu dem Moloch gegangen mit Öl, um ihn zu verehren, um ihn zu huldigen. Salben und Öl werden hier angesprochen. Von den Götzen konnte keiner erwarten, dass sie sich über den Elenden und Armen erbarmen würden. Dass sie den Elenden auffangen, so wie das der Allmächtige tut. So wie er sagt, du lagst da in deinem Blut, ungewaschen. Ich habe dich genommen, ich habe dich gereinigt, ich habe dir Kleider gegeben. Und so spricht er über die Erwählung des Volkes Israel. So ist der Allmächtige, so ist der Schöpfergott. Der erbarmt sich über den Elenden, über das Unterdrückte und Schmutzige, was hilflos da liegt. Aber um den Götzen zu gefallen, haben sie sich in Unkosten gestürzt. Sie sind mit Öl und mit Salben vor diese Götzen, zu diesem Götzendienst herangetreten. Sie haben keine Mühe gescheut. Sie haben weite Strecken auf sich genommen. Das heißt, die Vielzahl deiner Wege. Also in die Ferne wurden Menschen gesandt, damit dieser Götzendienst so weitergeführt werden könnte. Damit das so in seiner angeblichen Heiligkeit und Pompösität auch weitergeführt und ausgeübt werden könnte. Und es heißt hier in Vers 10, du bist müde geworden von der Menge deiner Wege. Und das ist sehr bezeichnend dafür, wenn Menschen nicht Gott dienen, sondern den Götzen, den Dämonen. Dass sie nehmen den Menschen aus. Sie rauben ihm den Schlaf. Sie zerstören ihn. Und er sagt, ihr seid müde davon. Du bist müde von diesen allen deinen Wegen, um dieses Ganze am Leben zu erhalten. Ähnlich formuliert, und vielleicht klingt uns das auch so bekannt, dass Gott selber sagt, dass der Götzendienst seines Volkes und die Sünden seines Volkes ihn als Gott auch ermüden. Und ich lese dazu Jesaja Kapitel 1, direkt im ersten Kapitel, so beginnt die Anklage an das Volk, Jesaja 1, Vers 14. Da wird Gott zitiert, also Jesaja zitiert Gott, wie er sich an das Volk wendet, Vers 14. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Heuchlerischer Gottesdienst, so wie im Jesaja 1 oder hier offensichtlicher Götzendienst, ermüden denjenigen, der hier eine Gunst versucht für sich zu verdienen, aber auch Gott selbst sagt, ich bin müde davon. Das ist eine Last. Das ist nicht zu meinem Gefallen. Und euer Mühen ist nicht das, was ich möchte. Nicht in der Form. Aber es heißt ja, dass trotz der Mühsal, die Menschen auf sich genommen haben, um diesen Götzendienst am Leben zu erhalten, da ist keine Einsicht gekommen. Da hat keiner gesagt, das bringt's nicht. Es ist vergeblich. Sondern das zeigt dieses Beherrschtsein der Menschen, die sich in diese Sphäre hineinbegeben, so wie es hier heißt, du bist sogar, hast dich erniedrigt bis zum Totenreich. Hast dich in Sphären hineinbegeben, die uns Menschen gar nicht zugänglich sind. Und sich Mächten geöffnet, und bis ins Totenreich hinabgebeugt. Was ist eigentlich Götzendienst und was geschieht dabei? Mit dieser Frage will ich uns nochmal zum Mitdenken und zum Mitreden auch herausfordern. Wir haben jetzt das so auf den Text aus dem Jesaja ausgerichtet, so die Gedanken, die ich so vorgetragen habe. Aber wenn wir das so versuchen, allgemeiner zu fassen, wie würden wir Götzendienst erklären oder was geschieht dabei? Was ist der eigentliche Inhalt? Wann ist Götzendienst oder wann können wir von Götzendienst sprechen? Das Mikrofon hier ist frei und Heinrich hat heute mit uns schon gesungen. Vielleicht machst du noch den Dienst, dass du das Mikro rumträgst, wenn jemand sich bereit erklärt, dazu was zu sagen. Oder du selber kannst auch was sagen, Heinrich, nicht nur tragen, auch sagen. Ja, was ist Götzendienst und was geschieht dabei? Vielleicht auch haben wir Bibelverse aus dem Neuen Testament, wo wir sagen, das und das steht hier über Götzendienst. Wir merken, dass das Jesaja-Buch sehr viel zitiert wird im Neuen Testament und Bezug genommen wird. Und daher vielleicht fallen uns einfach so Aussagen aus dem Neuen Testament auch ein oder auch sonst frei einfach, was ist Götzendienst, was geschieht dabei. Also ich werde jetzt nicht sofort weiterreden, ich lasse euch jetzt Zeit wirklich, ja, dass ihr wisst, dürft aufstehen.
Ich erinnere einfach an eine Bibelstelle im Neuen Testament, im ersten Thessalonicher Brief, ziemlich am Anfang, da schreibt Paulus zu der Gemeinde und sagt, wie ihr euch bekehrt habt. Und dann beschreibt er, die Bekehrung geschah von den Götzen weg zu Gott hin. Ja, das heißt, im Neuen Testament werden Götzen auch genannt. Von den Götzen, von der Welt, von den Denken, von den Werten, die wir in dieser Welt, aus dieser Welt übernehmen können. Von den Götzen zu Gott.
Danke, ja. So. Na, das wird gut. Meine Frau sitzt im Kinderzimmer, die hört das dann nicht. Nein, das war scherzhaft. Aber für uns alle wird es besser sein, wenn du das Mikro benutzt.
Ja, ja, also ich würde sagen, das, was mich hindert, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, das würde ich so sagen, das ist Götzendienst. Also wenn irgendwas im Weg ist, was ich mehr achte als Gott.
Also das, was sich zwischen Gott
also
und dich
Blockade, die
stellt.
Die mich stört. Also das würde ich sagen.
Okay. Danke.
Ja, David hat uns ja sehr herausgefordert und das wird ja sehr persönlich. Man kann ja das weit hinaus nehmen, aber es geht ja um uns. Es ist immer das, was uns wichtiger ist als Gott, als die stille Zeit, sage ich mal. Das könnte zum Beispiel das Internet sein, dass wir mehr Zeit am Tag im Internet verbringen als mit dem Worte Gottes. Was allgemein, sage ich mal, in Deutschland auch in der Welt ist, das ist das Fußball. Fußball ist zu einem Götzen geworden, dass wir staunen können, wie viele da jubeln und tanzen und Gott ganz vergessen.
Danke. Ja, so wie du eben gesagt hast, Franz, es könnte das sein. Ja? Also wenn wir daraus ein Gesetz machen und sagen, das Internet ist es, dann haben wahrscheinlich die den ganzen Tag von der Arbeit her am Internet arbeiten, ein Problem. Dann, wenn wir so eine Aussage machen. Aber ja, das könnte das sein. Und im Prinzip, Alex hat es noch allgemeiner formuliert, alles, was sich irgendwie dazwischen stellt. So dieses, was Johann auch erklärt hat, haben wir auch im Jeremia gelesen. Ihr habt mir den Rücken anstatt euer Angesicht zugewandt. Ein sich wegwenden von Gott bedeutet automatisch ein sich hinwenden zu anderem. Und immer dann, wenn unser Angesicht nicht auf den Herrn ausgerichtet ist, dann ist ja diese Gefahr da, dass auf einmal etwas anderes da ist, was wir bewundern. Nur dadurch, dass wir Fußball nicht mehr gut finden, sind wir noch keine gottesfürchtigen Menschen. Nur dadurch, dass wir vielleicht sagen, wir bedienen kein Internet mehr, weil das ist alles so gefährlich, sind wir auch noch keine gottesfürchtigen Menschen. Aber indem wir uns hinwenden, zu Gott hin, und anderen Dingen, die uns beherrschen wollen, den Rücken kehren, es sind sicherlich auch alles nur stückweise Versuche, das irgendwie zu greifen. Ich habe noch an ein Bibelwort gedacht aus dem Römerbrief. Dort wird so der Zustand des gottlosen Menschen beschrieben und wie er sich auch zum Schlimmeren hin steigert. Im Prinzip eine Spirale, die so nach unten geht. Und da heißt es, dass der Mensch etwas vertauscht hat. Und ich denke, dass das auch das ist, was wir versuchen hier auch so zu beschreiben, dass man dem Geschöpf, dem Geschaffenen, mehr Ehre gibt als dem Schöpfer. Dass wir irgendwo einen Tausch machen und nicht mehr dem Ehre gebührt, dem Schöpfer selbst, Anbetung bringen, sondern ja, allem, was geschaffen ist, ob es Menschen sind oder Gegenstände. Und auch wir merken einfach, wenn wir neutestamentlich, werden auch jetzt diese Texte nicht mehr alle lesen, aber wir merken, dass das ein Punkt ist, dass das ein Thema für uns ist, nicht nur für die Menschen damals, die in so heidnischen Kulturen gelebt haben, sondern dass es ein Punkt für uns hier und heute ist. Der erste Johannesbrief schließt ab, ganz interessant und eigentlich auch sehr ungewöhnlich, wenn wir sonst das oft so kennen, dass Segens- und Gnadenwünsche, Segensworte als Abschluss der Briefe auch stehen, so heißt es hier in der letzte Vers, ganz kurz und knackig, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Ja, das ist mein Abschluss für einen Brief. Das wühlt irgendwie noch so viel auf. Das ist man vielleicht gar nicht so gewohnt, mit einer Warnung so einen Brief abgeschlossen zu bekommen. Es heißt vorher, und ich lese den Vers 20 aus dem 1. Johannes, Kapitel 5. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und hier könnte man doch Amen sagen. Das ist doch ein schöner Abschluss. Aber dann sagt Johannes, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Diese Wahrheit, dass Jesus Christus, der Wahrhaftige, in dem wir sind als Kinder Gottes, der wahrhaftige Gott ist und das ewige Leben in Person, das ist angreifbar, das wird umkämpft, das versucht man auszutauschen oder zu verwässern. Viele Religionen glauben an Jesus Christus. Ich habe angefangen, ein Buch in meiner Pausenzeit zu lesen, es heißt Der Verrat an Jesus, so heißt er, ist von Erwin Lutzer beschrieben, ich bin erst am Anfang. Aber es ist hochinteressant, wie viele unterschiedliche Wahrnehmungen und Lügen es über Jesus gibt. Und Menschen sagen, ja, ich glaube auch an Jesus. Im Islam ist Jesus ein Begriff, ist ein hoher Prophet. Aber da wird etwas vertauscht. Und da wird diesem Sohn Gottes, Jesus Christus, die Gottheit abgesprochen. Und es gibt angeblich Entdeckungen, dass es ein Familiengrab von Jesus gibt irgendwo und man hat Knochen und Überreste gefunden von Jesus. Was soll das heißen? Er war ein normaler Mensch, er ist nicht auferstanden. Und man sagt, Christen, ihr müsst euch gar nicht Sorgen machen, das ist doch gar nicht so schlimm. Das endlich beweist, dass er tatsächlich gekreuzigt wurde. Geben wir uns zufrieden? Nein, es sind Lügen. Hütet euch vor den Götzen. Sie sind gar nicht so weit weg, wie wir denken. Wir sollen uns nicht Angst machen, aber wir sollen den Wahrhaftigen vor Augen haben. Und Paulus, der an die Gemeinde in Korinth schreibt, der nimmt dann noch direkter Bezug zu. Und wir werden diesen Text nicht lesen, aber wir können uns das vielleicht zu Hause in einer ruhigen Minute mal so zu Gemüte führen. Das endet auch in einer wunderbaren Verheißung. 1. Korinther 10, da nimmt er Bezug auf das Volk, wie es in der Wüste, ja, die sich dem Götzendienst hingewendet hat und sagt, lasst uns das nicht machen. Sie sind sozusagen ein Typus für uns, ein warnendes Beispiel. So soll es nicht sein. Bleibt bei Christus. Bleibt mit dem Angesicht auf Christus hingerichtet und wendet euch nicht weg. Und noch einmal, im Gericht Gottes ist so viel Gnade. In der Züchtigung Gottes ist Gnade. Es heißt hier in Vers 11 in unserem Jesaja-Text, und damit möchte ich auch doch auch zum Abschluss kommen. Es heißt hier, habe ich nicht geschwiegen und das seit langer Zeit? Das war Gericht Gottes. Und dann heißt es, aber du willst mich doch nicht fürchten. Ich selbst will jetzt deine Gerechtigkeit bekannt machen und deine Machtwerke werden dir nichts nützen. Wenn du dann schreist, so mögen dich alle deine gesammelten Götzen erretten. Aber ein einziger Windstoß wird sie alle davontragen, ein Hauch wird sie wegnehmen. Der gnädige Gott, der sein Volk retten möchte, der seine Verirrten zurückbringen möchte, hat aber, damit seine Gnade auch als Gnade erkannt wird, zunächst Gericht angesetzt. Und er sagt, ich habe geschwiegen. Und wenn du schreien wirst, werde ich nicht hören. Und wir sagen, wie bitte? Wer spricht denn hier? Das ist der Gott der Liebe, der sagt, ich möchte deine Gerechtigkeit offenbar machen. Und das ist oft das, was geschehen muss. Uns ist vielleicht gar nicht so klar, auf was wir alles unser Vertrauen setzen. Aber wenn das erstmal so, wie er sagt, mit dem Wind weggenommen wird und es alles nicht mehr hilft und meine Gerechtigkeit als Mensch offenbar wird, dass sie gar keine ist, dann suche ich einen gnädigen Gott. Dann schreie ich zu dem Lebendigen. Und vielleicht müssen wir das lernen, auszuhalten, auch unseren Kindern gegenüber. Dass, wie gerne würden wir, wenn Gott jemanden von uns züchtigt, das sofort wegnehmen und sagen, Gott, heil mich noch heute, nimm mir das weg, schenk mir wieder alles, was ich so gerne habe. Und wir wollen es gerne für den anderen auch alles ihm abnehmen. Aber vielleicht muss Gott uns manchmal so diese Wege führen, damit die Tiefe der Gnade erfahrbar wird. Und wir werden zu diesem Text nächstes Mal kommen, wo es heißt, dass Gott bei denen ist, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind. Das sind die, die die Gerichte Gottes akzeptieren, die verstehen, hier ist Gott am Werk, ich muss mich drunter beugen. Und dann kommt seine Gegenwart als Verheißung. Dann kommt Gnade ins Spiel. Aber lass uns auch Züchtigung ertragen, wenn sie dran ist. Lass uns Gericht nicht wegschütteln wollen. Manchmal muss der Wind Gottes offenbar machen, dass das, worauf wir stehen und stützen, nicht trägt. Und dann fallen wir in die Hände des Allmächtigen. Und da, wo wir sagen, es ist aus, da hilft nichts mehr, da sagt Gott, ich werde handeln. Ich werde einen Sinn ins Herz geben, der nach mir fragt. Das sind herrliche, mutmachende Worte der Hoffnung des Evangeliums. Ich würde gerne mit uns beten. Lass uns dazu aufstehen. Ja, unser Vater, wir beten zu dir und ich möchte dir so auch von Herzen danken, dass du so bist, wie du dich uns vorstellst. Du züchtigst und du strafst und wenn es sein muss, schweigst du und nimmst fort, worauf wir unsere Sicherheiten bauen. Du offenbarst, was wirklich Sache ist und wir und andere kriegen uns zu sehen. Aber um uns aufzufangen, um uns Leben, Frieden und Ruhe zu geben. Ich bete, dass wir als Menschen des Glaubens auch Gericht und Züchtigung ertragen lernen, damit deine Gnade umso kostbarer wird. Danke, dass du mit jeder Versuchung, mit jeder Prüfung, die du in unser Leben stellst, auch gleichsam einen Ausweg geschaffen hast, damit wir sie ertragen können. Wir bitten dich, Herr, dass wir immer auf dich zugerichtet leben können. Und da, wo es nicht ist, Herr, dann schlage und züchtige uns, damit das bleibt, damit wir dir nicht den Rücken kehren, sondern mit unserem Angesicht auf dich zuleben, dass wir uns von den Dingen wegkehren, die irgendwie mit dir konkurrieren, von denen du sagst, ich kann dabei nicht ruhig sein, wenn mir meine Ehre genommen und woanders abgegeben wird. Wir wollen bitten, dass du uns züchtigst und ausrichtest, so wie wir es jeweils brauchen. Und auch als Gemeinde wollen du uns eine klare Ausrichtung auf dich schenken, dass wir die Götzen uns vor den Götzen schützen, beziehungsweise fliehen und in dir, dem Wahrhaftigen, verwurzelt sind. Wir befehlen uns dir an. Amen. Ich wünsche uns Gottes Segen und Frieden. Auf Wiedersehen.